Hallo und herzlich willkommen zu Mitten im Mittelalter, dem Mittelalter-Podcast und unserer allerersten Folge unserer Sendung, in der wir, Peter
und Lena,
euch ganz herzlich willkommen heißen zu unserer kleinen Sendung. Wir möchten mit euch über das Mittelalter sprechen und für unsere allererste Folge haben wir euch eine kleine Einführung in das Mittelalter mitgebracht, möchten mit euch darüber reden, was das Mittelhochdeutsche überhaupt ist, die Sprache, mit der wir uns hier beschäftigen. Und schlussendlich haben wir euch noch eine große Handschrift mitgebracht, die wir mit euch betrachten möchten, die Kaiserchronik. Also lehnt euch zurück, nehmt euch einen Tee oder einen Kaffee und wir steigen ein.
Wir erzählen euch jetzt erstmal grundsätzlich was übers Mittelalter, damit ihr die Zeit einfach ein bisschen besser versteht und euch, ja, besser vorstellen könnt. Wenn wir über das Mittelalter sprechen, sprechen wir über die Zeit zwischen der Antike und der Neuzeit. Es handelt sich also um das mittlere Zeitalter zwischen den beiden relevanten Epochen. Grob lässt sich das Mittelalter auf den Zeitraum zwischen 500 und 1500 datieren. Die Übergänge zwischen den Epochen sind aber fließend, weshalb die genaue Datierung wirklich schwierig ist.
Das Mittelalter war also eine sehr komplexe und vielfältige Epoche, die in vielerlei Hinsichten die Grundlage für viele Entwicklungen der Neuzeit gelegt hat. Unser heutiges Bild vom Mittelalter ist dennoch recht zwiespältig. So beinhaltet es einerseits viele romantische Vorstellungen wie glanzvolle Schlösser, historische Stadtkerne, wie wir ihn hier in Marburg haben, aber auch eindrucksvolle Ritterspiele und beträchtliche Mittelaltermärkte, wie ihn ihr vielleicht selber schon mal besucht habt. Andererseits steht das Mittelalter aber oft in Verbindung mit Macht, Herrschaft, alltäglicher Gewalt, großen sozialen Unterschieden und religiöser Dominanz bis hin zu Kreuzzügen, die schrecklich und gefürchtet waren. Hinzu kommt außerdem noch die sogenannte Alteritätserfahrung. Das ist das erste Fremdwort oder Fachwort, was wir hier haben, das sich die Wissenschaft für uns ausgedacht hat. Und das bedeutet, dass uns Sachen völlig fremd vorkommen, die für die Menschen zur damaligen Zeit völlig normal waren. Das müssen wir bei vielen Texten und Quellen beachten, die wir lesen, denn für uns sind manche Sachen heute teils gar nicht mehr verständlich, die für die Menschen zur damaligen Zeit ja ganz normal und selbstverständlich waren. Darüber mussten sie überhaupt gar nicht erst nachdenken, wenn sie die gelesen haben. Und so lesen wir zur heutigen Zeit oft nur auf der Oberfläche und überhaupt nicht zwischen den Zeilen, weil wir gar nicht mehr das Wissen und Alltagswissen haben, wie es die Menschen damals hatten, weil es für sie völlig normal war.
Genau, und außerdem solltet ihr im Hinterkopf behalten, dass die Kommunikation damals vor allem mündlich stattfand. Das lag daran, dass nur ungefähr 10-30% der Menschen lesen und schreiben konnten. Vor allem waren das Geistliche und Angehörige höherer Schichten. In sogenannten Skriptorien, also in den Schreibwerkstätten der Klöster, fertigten Schreiber die Handschriften an. Zu diesem Handwerk gehörte nicht nur das Schreiben selbst, sondern auch die Herstellung des Pergaments, also des Stoffes, worauf die Schreiber schrieben.
Auf der anderen Seite hieß es dann, dass alles, was mündlich überliefert wurde, keinen Wahrheitsanspruch hatte, denn schließlich hätte sich das ja auch gerade jemand einfach so ausdenken können. Wichtig war daher, dass schriftliche Quellen einen hohen Status hatten und damit einen Wahrheitsanspruch. Die galten dann nicht als Lugge, und damit hätten wir schon unser erstes mittelhochdeutsches Wort in diesem Podcast, das bedeutet so viel wie Lüge oder Unwahrheit. Nein, sie waren hoch angesehen. Und wie genau die Schreiber es in ihren Büchern und Handschriften dann aber tatsächlich mit der Wahrheit genommen haben, ja, das steht im wahrsten Sinne des Wortes auf einem anderen Blatt Papier. Aber auch das werden wir uns heute noch einmal ansehen.
Im Mittelalter sprachen die Leute aber nicht wie heute Neuhochdeutsch, sondern sie sprachen Mittelhochdeutsch. Und bevor wir euch jetzt ins kalte Wasser werfen und uns gemeinsam einen sehr bedeutsamen Text aus dem Mittelalter anschauen, wollen wir euch erst noch mal ein bisschen was zur damaligen Sprache erklären, damit ihr den Text überhaupt verstehen könnt. Das einfache Volk, also zum Beispiel die Bauern, sprachen damals Deutsch. Die lateinische Sprache war lediglich die vorherrschende Schriftsprache und damit den Gelehrten vorbehalten. Erst Ende des 13. Jahrhunderts wurde auch Deutsch als Schriftsprache üblich. Es gab aber allerdings damals kein Normdeutsch oder Hochdeutsch wie heute. Die Sprache unterschied sich von Region zu Region stark. Es wurde unterschieden zwischen Oberdeutsch, was wiederum die Dialekte Bayerisch, Alemannisch, Ostfränkisch und Südrheinfränkisch umfasste. Mitteldeutsch, das umfasste die Begriffe Mitteldeutsch, Mittelfränkisch, Rheinfränkisch-Hessisch, Ostmitteldeutsch, Thüringisch, Obersächsisch, Schlesisch und Böhmisch. Und dann gab es noch das Mittelniederdeutsche. Das beschreibt die Dialekte Westfälisch, Ostfälisch, Elbostfälisch und Nordniederdeutsch. Neben der örtlichen Einteilung gibt es dann außerdem noch die zeitliche Einteilung, zu der euch Peter aber gleich was erzählt.
Genau, denn wenn wir das Hochdeutsche betrachten, dann lassen sich in der Summe drei große Sprachperioden einteilen. Einmal das Althochdeutsche, dann das Mittelhochdeutsche, über das wir heute sprechen möchten mit euch, und das Neuhochdeutsche, also die Sprache, in der ich jetzt gerade zu euch spreche. Die Anfänge des Deutschen lassen sich ungefähr auf das Jahr 750 zurückdatieren. Von da an können wir immer in 300er Jahren Schritten gehen, um die Sprachperioden einzuteilen. Wenn wir also im Jahr 750 beim Althochdeutschen starten, dort 300 Jahre draufrechnen, landen wir im Jahr 1050. Und im Jahr 1050 beginnt dann die Periode des Mittelhochdeutschen und die geht wieder 300 Jahre, also bis ins Jahr 1350. Aber hier stolpern wir schon das erste Mal, denn das Neuhochdeutsche begann noch nicht im Jahr 1350, es gab noch eine Zwischenperiode, bevor das Mittelhochdeutsche in das Neuhochdeutsche übergeht. Und das ist das Frühneuhochdeutsche. Das ist eine ganz schöne Wortkonstruktion, die sich die Wissenschaftler für uns ausgedacht hat, aber beschreibt eben die Vorstufe des Neuhochdeutschen. Wenn wir jetzt wieder unsere 300er Schritte anlegen, geht es also weiter. 1350, so ungefähr das Ende des Mittelhochdeutschen, bis ins Jahr 1650 zum Frühneuhochdeutschen. Und ab dem Jahr 1650 haben wir dann tatsächlich unser Neuhochdeutsch, wie wir es ungefähr heute kennen. Das ist natürlich noch nicht komplett vergleichbar mit dem, was wir jetzt heute sprechen. Die Sprache war noch nicht so normiert. Jeder hat noch ungefähr so geschrieben, wie es ihm gerade in den Sinn kam. Aber es wäre für uns deutlich verständlicher als das Mittelhochdeutsche. Aber jetzt noch einmal genau zum Wort Mittelhochdeutsch. Da haben wir ja drei Wörter drin stecken. Einmal das Mittel, das beschreibt die Epoche oder die Zeitangabe. Und das wären hier ja die Jahre 1050 bis 1350, in die wir das einordnen können. Dann haben wir einmal das Hoch, das ist die Lage oder die geografische Angabe und beschreibt hier die höher gelegenen Gebiete, also südlich der norddeutschen Tiefebene. Und zum Schluss haben wir natürlich das Wörtchen Deutsch und das beschreibt einfach die Sprache oder Sprachsystematik, in der wir uns bewegen, also Deutsch als Sprache im Unterschied zu anderen Sprachen. Aber in all diesen Sprachstufen ist die Sprache damals noch keinesfalls in ihrer Rechtschreibung mit unserem heutigen hochnormierten Hochdeutsch vergleichbar. Jeder schrieb, wie es ihm gerade so in den Sinn kam, und auch Dialekte hatten noch einen viel stärkeren Einfluss auf das Schriftbild. Und so konnte jeder, ja, schreiben, wie er es wollte. Es gab keinen Duden, der uns vorgegeben hat, wie wir das jetzt gerade zu tun und zu lassen haben. Das klingt jetzt nach was, was ihr auch in der Schule vielleicht gerne tun würdet, aber im Nachhinein ist es tatsächlich doch ziemlich schwierig zu lesen, wenn man dann in der heutigen Zeit versucht, eines dieser Bücher oder dieser Handschriften zu entziffern und man nie so ganz genau weiß, woran man in der Rechtschreibung eigentlich gerade ist.
Beim Übergang vom Mittelhochdeutschen zum Neuhochdeutschen können wir neben den prägenden Dialekten aber noch viele andere sprachliche Veränderungen beobachten. Deshalb fällt es uns so auch so schwer, einen mittelhochdeutschen Text zu lesen und zu verstehen. Aber hört doch selbst.
Hie bevor der Heiden zieten, dor anbette man wieten, ab Gott dü Unreinen. Die Heiden allgemeine, mursen sie ehren und anbetten, allnach der kunnige Gebote.
Na, wie viel habt ihr davon verstanden? Wahrscheinlich nicht so viel. Das ist aber auch gar nicht so schlimm. Erstmal lese ich euch jetzt die Übersetzung davor. Und damit ihr das beim nächsten Mal schon besser versteht, erklären wir euch danach ein paar grundlegende Dinge über das Mittelhochdeutsch. Die Übersetzung lautet: Einstmal zu Zeiten der Heiden beteten man allenthalben unreine Götze an. Alle Heiden mussten sie ehren und anbeten, ganz nach dem Gebot ihrer Könige. Zwei wichtige Phänomene sind die Monophthongierung und die Diphthongierung. Bei der Monophthongierung werden die sogenannten Diphthonge, also ihe, uhe und ühe, zu einfachen Langvokalen, i, u und ü. Dafür gibt es ein gutes Beispiel, an dem wir uns das Ganze jetzt mal näher anschauen wollen. Da haben wir den Satz liebe, gute Brüder. Der wird einfach zu liebe, gute Brüder. Ihr seht also, liebe wird zu liebe. Hier ist der Wandel nur zu hören, aber nicht zu sehen. Die Laute ihr werden also nur noch als ein Laut, nämlich als langes i gesprochen. Bei dem Wechsel von gurte, also zu gute, ist es schon besser zu sehen und natürlich auch zu hören. Wir haben die beiden Laute ur, die zu einem einzigen u werden. Und genauso ist es bei dem Laut ü. die zu einem langen Ü werden, wie bei dem Wort Brüder zu Brüder. Wir merken uns also, bei der Monophthongierung wird aus 2 1. Und dann haben wir noch die Diphthongierung. Man könnte ganz salopp sagen, dass es eigentlich genau das Gegenteil ist von der Monophthongierung. Aus einem Laut wird also 2. Genauer gesagt werden Langvokale diphthongiert. Aus den Lauten I, Ü und U wird Ei, Eu und Au. Auch dafür haben wir ein Beispiel für euch vorbereitet. Bei dem Satz Sin nüves Hus, der wird dem Neuhochdeutschen zu sein neues Haus. Ihr seht also, Sin wird zu sein. I wird also zu Ei. Nüves haben wir Neues, wird Ü zu Eu. Und dann haben wir noch das Wort Hus, da wird das U zu Au, nämlich zu Haus.
Guckt man sich die mittelhochdeutschen Texte aber nochmal genauer an, dann stellt man schnell fest, dass man noch einige andere Probleme beim Verstehen hat, die über Sachen wie Diphthongierung und Monophthongierung hinausgehen. Denn natürlich haben auch Dialekte ihren Einfluss beim Schreiben gefunden. Aber das kann auch nützlich sein, denn wenn man heute versucht, die Handschriften geografisch zuzuordnen, dann kann man anhand bestimmter Merkmale von Dialekten, die wir in den Texten wiederfinden, diese einem geografischen Gebiet zuordnen. Und in unserer Kaiserchronik, die wir heute mit euch besprechen möchten, sind nun bayerische Dialekteinflüsse wiederzufinden. Die machen das Übersetzen aus dem mittelhochdeutschen Text in ein Neuhochdeutsch, das wir alle verstehen, doch teils durchaus schwierig und deswegen gucken wir uns noch ein paar davon etwas genauer an. Wenn wir also beispielsweise das Wort Wiepel haben und ihr hört das, ja, woran denkt ihr denn dann? Ja, nachdem wir ein bisschen gerätselt haben, kommen wir bestimmt nicht auf das Wort Bibel. Und daran haben jetzt mit Sicherheit auch die wenigsten gedacht. Aber im Bayerischen haben wir ein paar interessante und teils wirklich gemeine Wechsel, die wir kennen müssen, um nicht bei der Übersetzung ins Verzweifeln zu kommen. Im Falle unserer Wiepel beispielsweise müssen wir den P-, B- und W-Wechsel beachten. Das bedeutet nun, dass wir diese drei Buchstaben durchaus synonym verwenden können, beziehungsweise diese verwendet wurden, und wir beim Übersetzen ein bisschen rätseln und ausprobieren müssen, bis wir den Buchstaben gefunden haben, der unserer heutigen Rechtschreibung entspricht und den wir dort tatsächlich auch brauchen. Aus dem W unserer Wiepel wird also ein B, dann haben wir das Wort Wiepel, und das klingt ja schon ganz in die Richtung von Bibel. Und wenn wir jetzt das P ebenfalls durch ein B ersetzen, zack, wir haben unsere Bibel und wir verstehen das Wort. Aber darüber hinaus gibt es noch ein paar andere Gemeinheiten, die durchaus mal zu Kopfzerbrechen führen können. Denn beispielsweise wird der Buchstabe C oder CH als K verwendet. Wenn also in unserer Kaiserchronik das Wort Kind mit CH, I, N und T geschrieben ist, dann ist das nichts anderes als ein Kind. Und so gibt es noch ein paar andere kleine Gemeinheiten, die uns durchaus mal zu Kopfzerbrechen bringen können. Und es seien hier nur ein paar kleine genannt, denn wir wollten uns auf ein paar andere Sachen konzentrieren. Aber zu den Synonymverwendungen gehört beispielsweise, dass U auch gleich V sein kann oder V auch gleich mal als F verwendet werden kann oder PH gleich PF oder F. Aber von diesen ganzen Grammatikregeln mal abgesehen, wir wollen uns noch ein paar False Friends angucken, die wir kennen sollten, wenn wir mittelhochdeutsche Texte richtig verstehen und deuten wollen.
Da habe ich auch ein erstes Beispiel für dich, Peter. Was denkst du denn, was bedeutet Mord?
Naja, das ist doch einfach. Das bedeutet den Mut, den ich habe.
Leider falsch. Mord bedeutet eher so viel wie Gemütsverfassung oder Stimmung sozusagen.
Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Und was denkst du, was bedeutet Ehre?
Ja, das ist doch auch einfach. Das ist die Ehre, also so eine innere Qualität, die ich habe. Ich kann in meiner Ehre beispielsweise verletzt sein.
Das tut mir leid. Auch das ist leider falsch.
Das ist schade.
Ehre bedeutet eher so viel wie Ruf oder ethischer Wert. Naja, oder es ist halt auch die Anerkennung, die die höfische Gesellschaft für einen empfindet. Es geht dabei eher ums Ansehen.
Okay. Na gut, dann habe ich jetzt ein paar für dich. Die Magd, was ist das denn?
Na, das ist doch leicht. Das ist doch die Dienstmagd auf dem Bauernhof, oder?
Nee, nicht so ganz. Das ist nicht die Magd mit dem kleinen weißen Häubchen auf dem Kopf. Das bedeutete im Mittelhochdeutschen mehr so viel wie Jungfrau oder unverheiratetes Mädchen. Aber was denkst du denn, was ist die Frauwe?
Also ich würde jetzt einfach sagen Frau, aber ist wahrscheinlich nicht richtig.
Nee, tatsächlich nicht. Die Frauwe war nicht wie im Neuhochdeutschen eine allgemeine Geschlechtsbezeichnung. Sie beschrieb vielmehr sowas wie eine adelige Dame von hohem sozialen Rang, also eine richtige Herrin, könnte man sagen.
Okay.
Und wenn ich dir jetzt das Wort Wieb nenne, woran denkst du da?
Naja, also als allererstes wäre mir da das neuhochdeutsche Wort Weib in den Kopf gekommen, was ja eher so ein bisschen abwertend gemeint ist.
Ja, genau. Also wenn man das heute hört, das Wort Weib, das ist ja wirklich was Negatives, Abwertendes. Aber im Mittelhochdeutschen war das tatsächlich eine, ja, Geschlechtsbezeichnung für Frauen aller sozialen Stände. Also das, woran du eher bei Frauwege dran gedacht hast.
Ah, okay. Also ich wäre im Mittelalter quasi einfach ein Weib gewesen.
Ganz genau so ist es.
Dann habe ich jetzt auch noch was für dich. Was denkst du denn, was bedeutet Urlaub?
Naja, das ist doch einfach, wenn ich in den Urlaub fliege. Auf nach Malle beispielsweise.
Leider nicht ganz. Urlaub bedeutet eher so viel wie Abschied, beziehungsweise eigentlich ist es die Erlaubnis, die man sich von seinem Herrn holen muss, um weggehen zu dürfen.
Ja gut, aber damit ist es ja gar nicht so weit davon entfernt, was wir heute unter Urlaub verstehen. Ich muss meinen Chef ja auch immer um Erlaubnis fragen, wenn ich in den Urlaub möchte.
Ja, im weitesten Sinne hast du schon recht mit Malle. Naja, aber jetzt noch, last but not least. Das ist zwar jetzt kein richtiger False Friend, aber trotzdem ein Wort, was wirklich jeder kennen sollte. Was denkst du denn, was bedeutet Ritter?
Ach, das ist ja wirklich, wirklich einfach. Der Ritter, das, was jeder vor Augen hat, wenn er an das Mittelalter denkt.
Du bist echt gut. Naja, also das Wort Ritter leitet sich von dem mittelhochdeutschen Wort Riten ab, was so viel bedeutet wie Reiten. Und das beschreibt einen berittenen Krieger. Im 11. Jahrhundert ist damit tatsächlich der zum Waffendienst verpflichtete Mann gemeint. Ab ungefähr 1180 kommt aber zu dieser militärischen Bedeutung noch das ethische Ideal hinzu. Naja, also das bedeutet, dass man eben adelige Lebensformen pflegt, höfische Werte und Frauendienste. Im Spätmittelalter entwickelte sich der Begriff dann weiter als Standesbegriff für den niederen Adel. Naja, und nachdem wir uns nun mit dem Mittelhochdeutschen als Sprache auseinandergesetzt haben, geht's nun endlich ins Eingemachte und wir springen direkt in die Kaiserchronik.
In des allmächtigen Gottes Minnen, so will ich des Liedes beginnen, das Guld ihr gezogenliche vernehmen, ja mag euch viel Wolle gezähmen, zu hohen Elyphrumigkeit, die Kaiserchronik. Was ist das denn überhaupt? Ja, die Frage werdet ihr euch sicher schon gestellt haben und die Kaiserchronik, ja, die haben wir euch heute mitgebracht und die möchten wir genauer mit euch betrachten. Die Kaiserchronik ist eine wirklich riesige Handschrift, die über 17.000 Verse umfasst und uns von römischen und deutschen Kaisern und Herrschern erzählt. Wir bekommen eine Erzählung von Julius Caesar, von Augustus, von Nero, von Konstantin oder von Karl dem Großen. Die Kaiserchronik erzählt dabei die Geschichte des Römischen Reiches und im Vordergrund steht dabei die ununterbrochene Herrschaftsgeschichte von Caesar in den Jahren 100 vor Christus bis 44 vor Christus bis Konrad III. Im Jahre 1138 bis 1152. Insgesamt bekommen wir von 46 römischen und 19 deutschen Kaisern etwas erzählt. Die vorrangigen Themen, um die es sich dreht, sind Ethnizität, Religion, kulturelle Identität und das Verhältnis von Kirche und Reich in den verschiedenen Stadien des römischen und römisch-deutschen Reichs samt jeweiliger territorialer Ausdehnung. Unsere Kaiserchronik ist zwischen 1126 und 1147 im Raum Regensburg entstanden, aber wir wissen nicht genau, wer der Autor war. Auf Regensburg lässt sich das Ganze natürlich aufgrund der sprachlichen Gestaltung zurückführen. Auch das hatten wir ja vorhin schon angesprochen, dass Dialekte ja Einzug in die Texte gefunden haben. Aber auch die häufige Nennung der Stadt Regensburg und gute Kenntnisse unseres Autoren in der Umgebung lassen uns darauf schließen. Wir können außerdem sicher sagen, dass es sich um eine geistliche Autorenschaft gehandelt hat, aber was wir nicht mit Sicherheit sagen können, ist, wie viele es denn nun waren. Es ist also gut möglich, dass die Kaiserchronik in einer Schreibwerkstatt mit ganz vielen Schreibern als ein Großprojekt entstanden ist, aber auch ein einzelner Schreiber kommt in Frage.
Bei der Frage, warum der Text nun aber so bedeutsam ist, lässt sich erstmal festhalten, dass es wirklich ziemlich einzigartig für diese Zeit ist, dass eine Handschrift von diesem Umfang in der Volkssprache, also auf Mittelhochdeutsch, angefertigt und überliefert wurde. Aus dieser Zeit sind eigentlich nur geistliche und heilige Texte überliefert, denn diese wurden sicher im Kloster gelagert und aufgehoben. Private Handschriften aus dem Mittelalter existieren quasi gar nicht, denn Unterhaltungsliteratur gab es nur zu Hofe, wo sie allerdings kaum gepflegt wurden und dadurch über die Zeit einfach zerfallen sind. Ein anderer Faktor für die Reformation war, dass alles, was moralisch nicht so ganz in die Regale passte, lieber aussortiert wurde und daher auch nicht mehr überliefert wurde. Ein Beispiel dafür ist die Fürstenbibliothek Arolsen. An der Stelle will ich aber unbedingt festhalten, dass die Kaiserchronik ziemlich sicher nicht nur für die Geistlichen und Gelehrten bestimmt war, denn sonst wäre sie auf Latein, also auf der vorherrschenden Schriftsprache, verfasst worden und nicht auf Deutsch. Wenn es jetzt um die Frage nach dem Zweck des Textes geht, sollten wir unbedingt einen Blick in den Prolog werfen. Dort wird man schon ein bisschen schlauer. Wie wir bereits in den ersten Versen erfahren, schreibt der Autor in Gottes Minnen, also in nichts Geringerem als in Gottes Wohlwollen bzw. in Gottes Gnade. Die Zuhörerschaft soll andächtig zuhören und all der Frömmigkeit, also all der Frömmigkeit, lauschen, die ihnen hier dargeboten wird. Denn nur die Tumpen, also ganz salopp gesagt die Doofen und von Gott Unwissenden, halten es für mühselig und zu großen Aufwand, etwas zu lernen und ihr Wisstum, also ihr Wissen, zu vermehren. Die stempelt der Autor sofort als Unnütze ab und macht damit klar, dass es wirklich unklug ist, sich nichts erzählen zu lassen, was einem doch Weisheit und Ehre verschafft.
Aber weiter geht es. Unser Kaiserchronist berichtet uns nämlich nun, ein Buch ist zu Düte getichtet, das uns romisches Rieches wohl berichtet, geheißen ist es Chronica. Und unser Autor macht hier nun einige sehr interessante Ankündigungen, denn einerseits erklärt er uns explizit, dass das Buch zu Düte, also in deutscher Sprache, gedichtet ist. Diese Stelle ist aber durchaus problematisch, denn sie könnte auch mit zum Deuten oder zum Auslegen übersetzt werden. Und an dieser Stelle ist es durchaus diskutabel, denn in verschiedenen Handschriften, die verschiedene Schreiber später auch angefertigt haben, wurde das Wort mal so und mal so aufgeschrieben und mal abgeändert. Und beide Versionen sind in den Büchern zu finden. Aber für uns bedeutet es erstmal zu Deutsch gedichtet. Dann erklärt er uns weiter, dass er über das Römische Reich wohl berichtet. Also wir bekommen jetzt einen zuverlässigen und natürlich nur der Wahrheit entsprechenden Bericht und den sollen wir jetzt vernehmen. An dieser Stelle sei nochmal erwähnt, wie wichtig es den Autoren im Mittelalter war, dass ihre Werke nur der Wahrheit entsprechen und sie keine Lüge verbreiten. Aber darauf geht unser Kaiserchronist auch gleich nochmal weiter explizit ein. Denn weiter geht es nun mit »Geheißen ist es Chronica«. Und da haben wir doch tatsächlich ein lateinisches Wort, das unser Autor gerade mal dem Mittelhochdeutschen angepasst hat. Eigentlich ist das lateinische Wort nämlich Chronicum und unser Autor hat es einfach zu Mittelhochdeutsch umgeformt. Dieses lateinische Wort war natürlich ein Wort, das die nicht-geistliche Bevölkerung nicht kannte und hier einfach nochmal explizit den geistlichen Status unseres Autoren hervorgehoben hat. Aber nun weiter im Text. Er erklärt uns weiter auf den nächsten Versen, dass wir in seiner Chronika noch vieles berichtet bekommen. Beispielsweise von den Barbesen, das sind die Päpste, und an der Stelle erinnern wir uns nochmal an den PB- und W-Wechsel. Dann bekommen wir von Königen und Kaisern zu hören, von den Guten und Edlen, aber auch von den Üblen und Verworfenen, die da alle vor uns waren. Zu den Üblen und Verworfenen können wir beispielsweise Nero zählen, zu den Guten und Edlen natürlich Karl den Großen, um den es auch später nochmal gehen wird. Ja, und die werden alle berichtet oder von denen wird uns berichtet und alle, die da waren bis zum heutigen Tage im Jahr 1150 damals und die das Römische Reich regiert haben.
Jetzt wird's nochmal spannend. Der Kaiserchronist spricht nochmal die Moral der Zuhörer und Zuhörerinnen an.
Nu ist leider in diesen Zeiten ein Gewonnenheit wieten, mannige erdenkend in Luggene und vorgend sie zusammene mit skofeligen Worten.
Er teilt uns also mit, dass es in dieser Zeit leider eine verbreitete Gewohnheit ist, sich Lügen auszudenken und diese mit skofeligen Worten zusammenzufügen. Und das ist natürlich etwas ganz Schlimmes, wofür man nach Ansichten des Autors im Höllenfeuer landet. Das Wort skofelig ist an der Stelle besonders interessant, weil wir dieses Wort nur in der Kaiserchronik finden. Es kommt in keiner anderen mittelhochdeutschen Handschrift vor. Unser Autor hat es also selbst für dieses Buch erfunden. Für solche Wörter hat die Wissenschaft sogar einen Fachbegriff. Das nennt man Hapax Legomenon. Durch diese Einzigartigkeit ist es aber wirklich schwierig, die genaue Bedeutung des Wortes zu bestimmen. Man geht davon aus, dass mit einem Skof ein Spielmann gemeint ist. Und skofelische Worte entsprechend sind also spielmännische Wörter, die natürlich wieder mündlich sind, da Spielmänner ja nicht schreiben konnten. Und wir wissen nun, dass alles, was schriftlich ist, eine Lugge, also eine Lüge ist und daher schlecht. Besonders interessant ist diese Passage, wenn man sich die gesamte Kaiserchronik einmal genauer ansieht und sich gleichzeitig diesen Wahrheitsanspruch immer wieder in Erinnerung ruft, die unser Kaiserchronist dafür sich beansprucht.
Denn Faktenwahrheit spielt hier tatsächlich die geringste Rolle. Die Chronik gibt uns teils scheinbar präzise Angaben zu den Regierungszeiten der Könige und Kaiser, aber die stimmen fast nie. Die ganze Kaiserabfolge ist nur bis zum Kaiser Trajan und halbwegs ab Karl dem Großen korrekt. Dazwischen haben wir radikale Verknappungen oder kreative De- und Remontagen in der Reihung. Mal haben wir auch einfach eine mehr als 100-jährige Lücke, die unser Kaiserchronist überspringt. Manche bedeutenden Kaiser, die historisch wirklich existiert haben, wie beispielsweise Marc Aurel, fehlen einfach komplett. Aber im Gegenzug sind manche aus anderen Kontexten zu Kaisern erklärt worden oder wurden einfach frei erfunden. Manche wurden verwechselt, manche wurden zu Zeitgenossen erklärt, obwohl sie mit historischer Sicherheit nicht zur selben Zeit gelebt haben. Und so finden auch spätantike Legenden, romanhafte Texte, heimisch-heroische Überlieferungen oder deutsche Vorläufer wie das Annolied Einzug in unsere Kaiserchronik. Wir sehen also, so absolut der Wahrheit entsprechend ist das Ganze überhaupt nicht, wie unser Kaiserchronist es die ganze Zeit behauptet. Aber das stellte tatsächlich gar kein so großes Problem dar. Denn um den Menschen ein paar Fakten praktisch unterzujubeln, war ein bisschen Flunkerei hier und da gar nicht mehr so verwerflich. Und ja, irgendwie heiligte der Zweck hier also die Mittel. Die Leute wurden also gleichzeitig unterhalten, während sie etwas Wichtiges lernten. Heute würde man das vielleicht noch ein didaktisches Konzept nennen, auch wenn das moralisch dann doch durchaus fraglich ist.
Nachdem sich unser Kaiserchronist nun erfolgreich über die Skofen aufgeregt hat, wir aber gleichzeitig festgestellt haben, dass er es mit der Wahrheit selbst etwas flexibel nimmt, betrachten wir nun noch die letzten Verse des Prologs. Der Chronist befürchtet, dass alle, die diese skofelichen Worte verbreiten, ins Höllenfeuer kommen und vor allem, dass diese Lügen Kindern erzählt werden, die diese für wahr halten. Deshalb kündigt er nur die Wahrheit an.
Ja, aber jetzt, wo du gerade schon von Verbreiten sprichst, wie wurde denn die Kaiserchronik eigentlich verbreitet?
Die Chronik wurde damals von Schreibern in Skriptorien handschriftlich abgeschrieben. Eine menschliche Kopiermaschine sozusagen. Deshalb ist auch jede der insgesamt 50 Handschriften etwas anders. Grundsätzlich gibt es aber drei Fassungen. Das Original, was man übrigens auch Leithandschrift nennt, entstand, wie ich dir ja schon erzählt habe, um 1150. Die Schreiber haben sich beim Abschreiben aber nicht immer zu 100% an die Vorlage gehalten. Manchmal sind ihnen unbeabsichtigte Fehler passiert, Teile sind verloren gegangen oder in anderen Fällen haben die Schreiber absichtlich etwas im Text verändert, um ihn zum Beispiel zu modernisieren. Auf diese Weise sind im Laufe der Zeit zwei weitere Fassungen entstanden. Man spricht dabei auch von den Rezensionen A, B und C. Fassung B ist wahrscheinlich um 1200 entstanden. Es ist eine Bearbeitung der Anfang des 13. Jahrhunderts entstandenen Fassung. Diese ist ca. 1600 Verse kürzer als ihre Vorlage. Fassung C ist eine weitere Überarbeitung der älteren Versionen. Dabei wurde aber ein neuer Prolog eingebaut und der Text wurde bis ins Jahr 1250 fortgesetzt. Entsprechend geht man davon aus, dass sie auch gegen 1250 entstanden ist. Bei all diesen drei Fassungen handelt es sich um Reimfassungen. Insgesamt kann man sagen, gibt es also quasi nicht eine Kaiserchronik, sondern viele verschiedene.
Ja, und über welche Fassung reden wir hier die ganze Zeit?
Also die Textgrundlage unseres Reklamhefts ist Fassung A, die sogenannte Vorauer Handschrift. Und darin wollen wir uns jetzt das Kapitel zu Karl dem Großen nochmal genauer ansehen.
Ja, das Kapitel um Karl den Großen ist tatsächlich eines der längsten Kapitel in der Kaiserchronik überhaupt. Es ist über 900 Verse lang und beschreibt eben jenen großen Herrscher, der von 747 oder 748, bei dem Geburtsdatum ist man sich historisch gesehen nicht so ganz einig, bis ins Jahr 814 lebte. Und interessant dabei ist, dass in der ganzen Kaiserchronik kaum ein anderer Kaiser so positiv dargestellt wird wie Karl der Große. Und um Karl besonders fromm und vorbildlich darzustellen, veränderte auch hier unser Autor mal wieder die Reihenfolge historischer Ereignisse oder deutet entsprechende Motive einfach um. Das Kapitel beginnt nun also so. Da kommis also, dass von Karlingen Pipinus ein König rieche, hete zwene Sunne herrliche. Der ein hieß Leo. Zu Rome zog man ihn do, St. Peters Stuhl er besaß, Karl dennoch daheime was. Eingeleitet wird hier also mit König Pipinus von Karlingen. Und Karlingen, das leitet sich von Karl ab und ist in Frankreich zu verorten. Noch heute gibt es den Ort Karlingen. Ihr könnt ja einmal Google Maps aufmachen und googeln, wo das ist. Und dann werdet ihr im Saarland rauskommen. Und wenn ihr ein bisschen weiter rauszoomt, werdet ihr feststellen, das ist gar nicht so weit von Frankreich entfernt. Und Pipinus hatte nun also zwei Söhne. Einmal Karl und Leo. Leo wurde also in Rom aufgezogen und sitzt auf Peters Stuhl. Also auf Peters Stuhl. Und Peters Stuhl, ja, damit ist kein anderes Gebäude als der Petersdom gemeint. Und welcher Stuhl steht darin? Ganz richtig, es ist der des Papstes. Es handelt sich hier also um keinen geringeren als Papst Leo III., der Bruder von Karl dem Großen war. So berichtet es zumindest unser Kaiserchronist. Und Karl, ja, der daheime was, heißt es dort. Der war also nach wie vor zu Hause in Frankreich geblieben. In unserer Kaiserchronik hat Karl nun zu Beginn des Kapitels einen Traum. Und in dem sagt ihm eine Stimme über 3 Stunden lang, er solle sich nun auf den Weg nach Rom machen, denn sein Bruder Leo benötige dort seine Hilfe. Und in diesem Traum hat natürlich kein Geringerer als Gott persönlich zu Karl gesprochen. Und das ist schon etwas ausgesprochen Besonderes. Nicht nur zur damaligen Zeit, ja auch heute wäre es das. Und für die Menschen damals war das natürlich nicht alltäglich. Und deswegen wird schon hier der besondere Status von Karl hervorgehoben, der im ganzen Kapitel immer weiter ausgebaut und er, ja, als göttlicher Krieger dargestellt wird. Karl fasst nun in der Kaiserchronik sofort den Entschluss, sich auf den Weg nach Rom zu machen und gibt vor, dort nach dem Papst zu sehen und in Rom beten zu wollen. Und er bittet daher seinen Vater um Urlaub und den Begriff haben wir ja schon vorhin kennengelernt und dieser Urlaub, der wird ihm natürlich gewährt und er macht sich auf den Weg nach Rom zu einer langen Pilgerreise.
Karl kommt allerdings zu spät in Rom an und muss feststellen, dass die Römer Papst Leo III. Misshandelt und geblendet, also blind gemacht haben. Karl schickt daraufhin ein großes Heer hinaus, um sich an den Römern zu rächen. Nach einer 8-tägigen Belagerung öffnen die Römer die Stadttore und die Schuldigen werden durch ein Gericht, dessen Richter Karl ist, bestraft. Karl ist verärgert über die Blendung und Schändigung seines Bruders Leo. Deshalb hält er ein Gebet, beziehungsweise eher eine Wutrede, gegen Petrus, in der er fordert, dass ein Wunder geschehen soll und sein Bruder geheilt wird. Das geschieht auch tatsächlich. Dadurch ist Karl einmal wieder der Tolle, der sogar seinen Bruder hat heilen lassen. Er wird daraufhin von Papst Leo selbst zum Kaiser gekrönt und erhält die Zustimmung des Volkes, dass Gloria in Excelsis Deo für ihn singt. Für das Zusammenspiel dieser beiden Herrscher gibt es einen Fachbegriff, die sogenannte Zwei-Schwerter-Lehre. Man geht dabei von aus, dass es 2 Arten von Macht gibt. Das geistliche Schwert, das nennt man auch Potestas Spiritualis. Dieses Schwert steht für die geistliche Macht und die Autorität der Kirche, insbesondere des Papstes und des Klerus. Das Schwert wird in der Kaiserchronik von Papst Leo dargestellt.
Und dann haben wir noch das weltliche Schwert, das Potestas Temporalis. Dieses Schwert steht für die weltliche Macht und die Autorität der weltlichen Herrscher, wie die Könige und die Kaiser. Dieses Schwert wird in der Kaiserchronik durch Karl den Großen dargestellt. Die Zwei-Schwerter-Lehre besagt nun, dass die beiden Mächte getrennt voneinander sind, aber dennoch zusammenarbeiten sollen. Gleichzeitig hat aber jede Macht ihren eigenen Bereich, in den die andere nicht eingreifen darf.
Beide Mächte kommen von Gott. Das geistliche Schwert besitzt aber oftmals eine höhere Autorität, da es sich um das ewige Heil der Menschen kümmert. Die weltliche Macht wird also von der geistlichen Macht geleitet. Im Mittelalter diente die Zwei-Schwerter-Lehre als theoretische Grundlage für die Machtverteilung zwischen Kirche und Staat. Konflikte zwischen Kaisern und Päpsten wurden oft auf dieser Grundlage diskutiert.
Vom Tage seiner Krönung an durch Leo III. Wird das Ansehen von Karl immer größer und größer. Nachdem er also Rom wieder zur Ordnung verholfen hat, wendet er sich gegen Herrscher in Reichsitalien, welches er befrieden möchte. Und zuerst ist Apulien dran. Der dortige Herrscher Adelhard wird von Karl enthauptet und seine Komplizen gefangen genommen. Weiter geht es dann nach Sosinia und Karl kämpft dort gegen den Fürsten Desiderius, der seine Burgen gegen das Reich wehrhaft gemacht hat. Durch seine bloße Stärke zwingt Karl Desiderius dazu, mit ihm in Verhandlungen zu treten und der Fürst überlässt ihm schließlich seine Tochter Ava. Hier ist interessant, dass die Existenz von Ava historisch gesehen tatsächlich überhaupt gar nicht nachweisbar ist. Wir wissen, dass Desiderius eine Tochter hatte, aber deren Name ist nirgends belegt. Deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass es sich bei Ava wieder um eine Erfindung des Kaiserchronisten handelt. Karl nimmt in der Kaiserchronik nun aber Ava mit zu seiner Heimat nach Hause an den Rhein. Sein Feldzug geht nun weiter und er richtet sich vom Rhein aus gegen die germanischen Stämme. Als erstes kämpft er gegen Westfalen und macht sich dies untertan. Dann geht er weiter vor gegen die Friesen, die sich ihm zwar erbitterlich widersetzen, aber ohne Erfolg. Die Sachsen waren da schon etwas hartnäckiger. Karl unterliegt ihnen sogar zuerst, aber auf Dauer nutzt es auch dem Anführer Wittekind nichts und auch er wird durch Karls Klugheit besiegt. Noch mehr sächsische Truppen lehnen sich gegen Karl auf, aber auch die werden alle erschlagen und verlieren ihre Macht. Weiter berichtet nun unser Kaiserchronist: Dann entfuhr der Kaiser Heere, er kehrte in Hispaniam, das Lüdpracht er Gotte gehorsam. Karl richtet sich nun also gegen Hispaniam. Und das ist nichts anderes als Spanien. Also Karl hat einen Feldzug gegen die Spanier gestartet, um das dortige Volk Gott gehorsam zu machen. Und hier ist wieder wichtig zu wissen für uns, Spanien ist nicht zu dieser Zeit christlich gewesen, wie wir es heute kennen. Nein, es war muslimisch geprägt. Als erstes richtet er sich gegen die Stadt Navarra und dann gegen Arl. Und beide werden durch Karl erobert und von den Sarazenen befreit. Die Stadt Arl war nach Aussage unseres Kaiserchronisten mehr als 7 Jahre lang belagert, was an unterirdischen Wasserleitungen lag, die Wein in die Stadt brachten und dadurch die Bürgerinnen und Bürger dort versorgten. Aber Karl war natürlich klug und er wusste, das zu unterbinden. Schließlich mussten ihre Tore geöffnet werden und es kam zu einer riesigen Schlacht mit unzähligen Toten und am Ende konnte niemand mehr zwischen Christen und Heiden unterscheiden. Und Karl, der wollte natürlich seine Christen beerdigen und so bat er Gott um Hilfe, dass er zwischen Christen und Heiden unterscheiden konnte. Und natürlich bekam Karl diese Hilfe Gottes und es gelang ihm, die Christen in wollgezehrten Särgen, also in kunstvollen Sarkophagen, zu beerdigen. Und Karl der Große war nun wieder einmal Gottes Dienstmann, also ein göttlicher Diener. Und ja, jetzt zog er weiter nach Gerona. Die dortigen Bewohner wurden von ihm so lange ausgehungert, bis sie die Stadt schließlich übergeben mussten und sich alle taufen ließen. Karl zog nun also weiter und es schlug ihn nach Galizien. Aber dort nahm sein Siegeszug sein Ende, denn der dortige König erschlug alle Christen und auch Karl kam nur sehr knapp davon. Und nun sitzt er auf einem Stein, wie unser Kaiserchronist berichtet, und beweint seine Sünden. Und Karl bittet Gott um Gnade für seine Seele.
Ein Engel spricht nun zu ihm und gibt ihm die Anweisung, im ganzen Reich Boten auszusenden, die nach magdlichen Wieben, also nach Jungfrauen, suchen. In ihnen würde Gott seine Allmacht offenbaren. Die Boten sind fleißig und bringen 53.066 Jungfrauen zusammen. Die Nennung dieser exakten Zahl soll an der Stelle wohl den Wahrheitsgehalt untermalen und Gottes Zutun verdeutlichen. Karl preist nun Gott, während sich die Mädchen zum Kampf rüsten. Sie stellen sich dabei in Reih und Glied auf, wie es die männlichen Kämpfer sonst tun. Die Späher der Heide beobachten dies. Sie können ihren Augen kaum trauen, was sie dort sehen, und berichten ihrem König nun, dass sie zwar die Krieger von Karls Armee bezwungen haben, gegen die tapferen und kühnen Mädchen allerdings keine Chance haben. Nichts auf der Welt könne die tapferen Mädchen besiegen. Der Heidenkönig ergibt sich daraufhin. Er und sein Volk bekennen sich zu Gott und lassen sich taufen. Für Karl war es dank der tapferen Jungfrauen ein Sieg ahne Stich und ahne Schlag, also ein Sieg ohne Stich und ohne Schlag. Die Jungfrauen kehren zurück in ihre Heimat im Reiche. Dabei gelangen sie auf eine grüne Wiese, wo sie ihre Speerschäfte in den Boden pflanzen und die Nacht verbringen. Es geschieht ein Wunder. Am nächsten Morgen sind die Speerschäfte begrünt und treiben mit Laub und Blüten aus. Grün steht dabei als Farbe Gottes und als Zeichen für Karls Bestätigung von Gott. Der Wald wird nun Schäftewald genannt. Außerdem errichtet Karl zur Ehre Gottes eine Kirche, die er Domini Sanctitas, also Gottes Heiligkeit, nennt.
Aber kein Herrscher ist ja perfekt und sogar daran hat unser Kaiserchronist gedacht. Und genau das möchte er uns nun verdeutlichen und so kommt es nun zu Karls Sünden. Karl klagt dem Sankt Ägidius, dass er eine Sünde begangen hat, die er keinem erzählen möchte, lieber würde er in Sünde sterben. In unserer Kaiserchronik steht nun nicht konkret beschrieben, welche Sünde Karl begangen hat, aber aus Forschungen heraus geht man davon aus, dass Karl die sogenannte Blutschande begangen hat. Das bedeutet, dass er unwissentlich eine inzestuöse Beziehung mit seiner eigenen Schwester eingegangen ist. Und als Karl erfuhr, dass er eine Beziehung mit seiner eigenen Schwester führte, da schämte er sich zutiefst und kein Mensch sollte jemals davon erfahren. Verzweifelt sucht er nun also die Hilfe von einem Heiligen, dem Sankt Ägidius, auf und dieser versprach ihm die Gnade Gottes, ohne dass Karl seine Sünde beichten musste. Ägidius bereitet das nun natürlich erstmal Kopfzerbrechen und nachdem Karl zu ihm gekommen ist, bittet er ihn erstmal um eine Nacht Bedenkzeit. Die beiden bleiben die ganze Nacht über zusammen und rätseln, keiner von den beiden kann schlafen und am nächsten Morgen bittet Karl nun Ägidius darum, ihn durch eine heilige Messe zu erlösen. Daraufhin betet Ägidius innig zu Gott und bittet ihn darum, er möge ihm doch das Geheimnis erschließen.
Und tatsächlich, kaum ist die Messe beendet, da kommt ein Himmelsbrief, der aus dem Himmel gesandt wurde. Und darin steht: Du hast Gottes Hulde. Es wäre jemer sines Gulde inneglichen geriewet und der Gott dazu getruvet, du gefordert im Gott niemmer mehre. Karl hat also nun die Gnade durch Gott gefunden, und wer immer seine Schuld hier in festem Gottvertrauen tief bereut, dem fordert sie Gott nicht mehr ab. Karl ist nun also durch Gott persönlich von seinen Sünden freigesprochen worden und für ihn ist ein Platz im Himmel offen. Das Kapitel schließt nun aber mit einem Tugendkatalog von Karl dem Großen. Karl wird als wahrer Gotteskrieger gepriesen, der die Heiden in die Christenheit gezwungen hat, und es folgt nun eine richtige Lobpreisung auf ihn und alle tollen Eigenschaften werden aufgezählt, die er verkörpert haben soll. So war Karl natürlich kühn, außerdem war er Skone, und das bedeutet so viel wie edel oder schön und ist Ausdruck seiner Tugendhaftigkeit und seiner göttlichen Auserwähltheit, die er während des ganzen Kapitels, wie wir ja zusammen gesehen haben, aufgebaut und immer weiter ausgeschmückt wurde.
Auch gnädig, also gnädig, vor allem im Sinne von Recht, da Karl ja auch Recht gesprochen hat, war er.
Außerdem war Karl selig, also er war gottbegnadet und ehrfürchtig. Darüber hinaus war er Städte, er war also geradlinig, aber dennoch gütig. Er hatte da also ein gutes Verhältnis zu Gott und dennoch hat er seine Pflichten als Herrscher erfüllt.
Karl gilt auch als lobelig, also als ruhmreich im Sinne der Ehre, die wir ja schon besprochen haben.
Und schlussendlich war Karl forchtlich. Und dieses Wort hat eine Doppelbedeutung. Einerseits bedeutet es furchteinflößend, also seinen Gegnern gegenüber, da war er stets gefürchtet. Aber es kann auch furchtsam bedeuten. Und das drückt dann eben seine Ehrfurcht gegenüber Gott aus. Man pries ihn also mit Fug und Recht im gesamten Römischen Reich und vor allen Königen auf der Erde. Und um noch einmal eine Wahrheitsbekundung zu tun, beschreibt unser Kaiserchronist jetzt, dass Karl 46 Jahre und 9 Monate regiert hat und dann in Aachen begraben wurde. Und das ist ein ganz typisches Merkmal einer Chronik, dass die genauen Regierungszeiten und der Begrabungsort der Herrscher beschrieben werden. Und so beenden wir das Kapitel zu Karl dem Großen.
Schluss wollen wir noch einmal zusammenfassen, was ihr aus der heutigen Folge mitgenommen haben solltet. Ihr habt gelernt, dass das Mittelalter bzw. das mittlere Zeitalter ungefähr die Zeit von 500 bis 1500 beschreibt. Kommuniziert wurde damals in der Regel mündlich, da das einfache Volk weder lesen noch schreiben konnte. Diese Art des Kommunizierens wird von dem Autor der Kaiserchronik mit einer Lüge, also einer Lüge, gleichgesetzt. Er hingegen beansprucht für seinen Text die vollständige Wahrheit. Fest steht aber, dass er historische Ereignisse abgewandelt und deren Reihenfolge verändert hat, um den Leuten die Kaiserchronik schmackhaft zu machen.
Bei der Kaiserchronik handelt es sich um eine riesige Handschrift, die über 17.000 Verse umfasst und uns von römischen und deutschen Herrschern berichtet. Sie wurde gegen 1150 von einem oder mehreren geistlichen Autoren in der Gegend von Regensburg verfasst. Besonders bedeutsam ist die Kaiserchronik für uns, weil sie in der Volkssprache, also auf Mittelhochdeutsch, verfasst ist und die eigentliche Schriftsprache zu dieser Zeit Latein war und es nichts Selbstverständliches ist, dass Werke auf Mittelhochdeutsch in diesem Umfang bis heute erhalten sind. Dadurch, dass unsere Handschrift also auf Mittelhochdeutsch formuliert war, wird deutlich, dass der Autor oder die Autorin sich mit ihrem Text auch und vor allem an das einfache Volk gerichtet haben, also an Bauern, die ja nur Mittelhochdeutsch gesprochen haben und kein Latein, wie es der Klerus und die geistliche Bevölkerung getan hat.
Bevor man aber inhaltlich in den Text einsteigen kann, muss man sich im Klaren darüber sein, dass es damals keine Normsprache wie Neuhochdeutsch gab. Stattdessen wurde von Region zu Region unterschiedlich gesprochen und geschrieben. Im Falle der Kaiserchronik war das Bayerisch. Darüber hinaus gibt es weitere sprachliche Phänomene wie die Monophthongierung, also bei der aus zwei Lauten einer wird, und die Diphthongierung, bei der aus einem Laut zwei werden, sowie den PBW-Wechsel und der Wechsel von C und CH zu K. Behält man diese Regeln im Hinterkopf, ist es um einiges leichter, mittelhochdeutsche Texte wie die Kaiserchronik zu verstehen.
Und dann haben wir uns natürlich die Kaiserchronik selber noch angeguckt und an unserem beispielhaft ausgewählten Kapitel über Karl den Großen haben wir vor allem die Dominanz und Relevanz der Religion im Mittelalter verdeutlichen können. Denn in diesem Kapitel wurde Karl der Große durch die Stimme Gottes nach Rom geführt, um seinen Bruder, Papst Leo III., vor den Römern zu retten. Dieser weiht, nachdem Karl über die Römer gesiegt hat, zum Kaiser. Und hier wird das Zusammenspiel von geistlicher und weltlicher Macht deutlich, welche damals auch als Zwei-Schwerter-Lehre bekannt war. Das war aber noch lange nicht alles mit Gottes Gnade, denn so besiegt Karl der Große mit seiner Armee von Jungfrauen die Heiden von Galizien, nachdem er auf die Stimme eines Engels hörte, die ihm zu dieser außergewöhnlichen Strategie riet. Auch seine geheime Sünde wird Karl vergeben, nachdem er einen Heiligen um dessen Gnade gebeten hat. Ihr seht also, nicht nur die Dominanz der Religion, sondern auch Macht, Herrschaft und Gewalt waren neben unseren romantischen Vorstellungen über das Mittelalter bedeutende Themen der damaligen Zeit.
Wir hoffen, euch mit der heutigen Folge nicht nur einen kurzen Überblick über das Mittelalter und die damalige Sprache, also das Mittelhochdeutsch, gegeben zu haben, sondern auch einen ersten spannenden Einblick in die Kaiserchronik. Wenn ihr mehr hören wollt, abonniert gern unseren Podcast Mitten im Mittelalter und freut euch jede Woche auf eine neue Folge bzw. eine neue Herrschergeschichte aus der Kaiserchronik.
Bis dahin, lebet wohl!